SWR 2 Glauben.
Im Jahr 2018 haben sich in der Nähe von Foggia zwei schreckliche Unfälle ereignet, bei dem 16 junge Männer umkamen. Sie kamen von der Arbeit auf den Feldern und waren in Lieferwagen zusammengepfercht, in denen maximal 4, 5 Personen Platz hatten. Sie waren jeweils zu 10.
Erano dei mezzi che potevano ospitare 4, 5 persone, dentro erano in 10.
Jedes Mal, wenn wir etwas konsumieren, müssten sich die Konsumentinnen und Konsumenten, die Bürgerinnen und Bürger fragen, wie es denn mit den ethischen Regeln, also der Lieferkette, aussieht. Denn es gibt einen ethischen Geschmack des Produkts.
Ich gucke, dass es mir gut geht, klar, aber dass es auch den Menschen, die das produziert haben, dass es auch denen gut geht. Wir funktionieren nur, indem wir miteinander agieren. Also wir müssen Wert auf unsere Produkte legen, dass dieser Teufelskreislauf zu einem guten Kreislauf wird.
Kirchen gegen Ausbeutung von Erntehelfern in Süditalien. Eine Sendung von Dorette Deutsch. Daniela Marcone ist Vizepräsidentin des nationalen Vereins Libera contro le Mafie. Libera gegen alle Mafien und lebt in Foggia. Sie hat nie daran gedacht, ihre Heimatstadt zu verlassen, obwohl ihr Vater 1995 wegen der Weigerung, Schutzgeld zu zahlen, von der Mafia umgebracht wurde. Seitdem informiert sie in ihren Vorträgen über Bürgerrechte, auch die der Invisibili, der unsichtbaren Erntehelfer, die auf den Plantagen rund um die Stadt wie Sklaven arbeiten und in Slum-ähnlichen Ghettos leben.
Nach so einem Vorfall fragt man sich, warum Menschen anderen Menschen so etwas antun. Diese jungen Migranten sind bedürftige, arme Menschen, die hierher kommen und in der Landwirtschaft die Arbeit machen, zu der keiner von den jungen Leuten hier mehr bereit ist.
Das moderne rosa Gebäude der Gewerkschaft GGL im Zentrum von Foggia ist schon von Weitem zu erkennen. Davor ein ständiges Kommen und Gehen von Menschen, die Rat und Hilfe suchen. Die meisten stammen aus Afrika. Auch ein paar Rumänen und Bulgaren sind darunter. Etwa 50.000 Erntehelfer, meist schwarze Tagelöhner, arbeiten in den Sommermonaten allein in Apulien. Die Frauen arbeiten in der Konservenproduktion, die Männer auf dem Feld. Immer wieder werden Anschläge auf die Ghettos verübt. Die Täter sind Einheimische. Vielen von ihnen passt die Ansiedlung der Migrantinnen und Migranten nicht. Gewerkschafter Daniele Iacovelli wurde noch spät am Abend ins Ghetto Borgo Mezzanone, einem der größten in Apulien, gerufen. Kurz nach einem bewaffneten Überfall, bei dem ein junger Mann aus Mali ein Auge verlor, wurde auch noch ein Brandanschlag verübt.
An die Aggression und die Ausgrenzung durch die italienische Bevölkerung hat man sich gewöhnt. Den meisten Leuten kommt es ganz normal vor, dass die Arbeitsmigranten in solchen Verhältnissen leben. Den Leuten ist ziemlich gleichgültig, was mit den Erntehelfern passiert. Das ist eine hässliche kulturelle Begleiterscheinung. Es ist ja einfach keine Nachricht mehr wert, unter welchen Bedingungen sie leben.
Der Gewerkschafter stellt mir für meine Fahrt ins Ghetto den Erntehelfer Ebrahima an die Seite. Er ist 24 und im Senegal geboren. 5 Jahre hat er auf den Feldern gearbeitet. Jetzt macht er ein Praktikum bei der Gewerkschaft. Es ist Mittagszeit. Ebrahima spurtet auf den Bus zu, in dem etwa 30 junge Männer sitzen, und schiebt mich beschützend auf einen Sitzplatz. Draußen erstrecken sich endlose Felder mit Getreide, Fenchel, Sellerie, Salat und Tomatenpflanzen bis zum Horizont. 500.000 Hektar Land, eines der größten und fruchtbarsten Anbaugebiete Italiens. Seit 500 Jahren wird hier Korn und Gemüse für das ganze Land, inzwischen für nahezu ganz Europa, angebaut. An der Straße stehen ein paar alte Steinhäuser. Doch die meisten Gebäude sind kleine, adrette Villen. Überall auf den Feldern Gruppen von jungen Afrikanern, die sich über die Erde beugen. Der Bus jagt in mörderischer Geschwindigkeit über die holprige Landstraße. Niemand von der einheimischen Bevölkerung ist in diesem Bus. Es ist der Bus der Unsichtbaren. Nach einer knappen halben Stunde Fahrt stoppt der Bus im Ort Borgo Mezzanone. Die Haltestelle liegt an der Piazza, wo sich um 4 oder 5 Uhr morgens die Erntehelfer einfinden. Dann wählen Vermittler, die mächtigen Caporali, eine bestimmte Anzahl von Arbeitern aus, die die Bauern an diesem Tag benötigen. In der Ferne sind die ersten Baracken zu sehen. Da müssen wir hin. Die Baracken aus Karton, verrostetem Wellblech und zerschnittenen Plastiktüten ziehen sich über mehrere Kilometer durch die Ebene. Zusammengehalten werden die zeltartigen Wände mit dicken Schichten Klebeband. Einen festen Untergrund gibt es nicht. Bei Regen steht hier alles im Schlamm. Die Zahl der Bewohner, zu über 90% junge Männer, steigt von Monat zu Monat. Ende Juli und im August, zur Zeit der Tomatenernte, sind es bis zu 2000. Zwei grell geschminkte, blond gefärbte Afrikanerinnen steigen vor uns aus einem Auto. Die Männer fahren schnell davon. Ein Kalb hängt, an den Füßen angebunden, vor einer Hütte, vor der ein Mann das Messer wetzt. Das Blut fließt unablässig aus einer klaffenden Wunde. Der Kopf ist abgetrennt. Ein paar Meter weiter duften exotische Gewürze aus einem improvisierten Lokal heraus. Die paar Dutzend Frauen, die hier leben, arbeiten als Köchinnen oder Prostituierte. Am Wochenende gehen auch die Männer aus den umliegenden Dörfern zu ihnen. Etwas abseits stehen Benzinkanister für die Generatoren. Strom oder Wasser gibt es nicht. Die einheimischen Jugendlichen, sagt mein Begleiter Ebraima, stehlen das Benzin. Für sie sei es der reinste Wochenendsport. Vor der nächsten Behausung putzt sich ein junger Mann die Zähne mit Wasser aus der Plastikflasche. Ob er solche Orte auch in Afrika kenne, frage ich Ebraima. Der junge Mann schlägt die Augen nieder und schüttelt den Kopf. Seiner Mutter habe er am Telefon nie von den Baracken erzählt. Zum Glück habe er eine winzige Wohnung gefunden. Doch für jeden, der hier weggeht, rücke sofort ein neuer nach. Das Leben in Europa hat sich Ebraima nach seiner 2-jährigen Reise durch die Wüste und einem Jahr im libyschen Lager anders vorgestellt. Selbst wenn er wollte, er könnte nicht zurück, weil das ganze Dorf für seine Reise gesammelt hat und das Scheitern in Europa eine zu große Schande wäre.
In der Stunde werden 3,50 Euro bis 4 Euro bezahlt. Es ist alles sehr schwer, schwer zu überleben. Du siehst es ja. Wie kann man so leben? Wie soll das gehen?
Über 4-5 Kilometer ziehen sich die Baracken aus Wellblech und Plastikplanen parallel zu den Feldern hin. Die Menschen, die in diesen Behausungen leben, stammen in der Mehrzahl aus Westafrika, aus Mali, Niger und Senegal, berichtet Ebraima. In der Mehrheit seien es Illegale.
70% haben keinen Arbeitsvertrag. Ohne Aufenthaltserlaubnis ist es schwierig. Die Arbeitgeber wollen uns keine Verträge geben, bei Hunderten von Erntehelfern. Manchmal tun sie so, als ob, aber die Papiere sind falsch.
Ebraima zeigt auf ein hübsches rosa Haus in einem Kilometer Entfernung. Da habe er lange gearbeitet, sagt er. Aber dann fand der Bauer 2 Illegale, die billiger waren als er, und er war seine Arbeit los. Viele Erntehelfer werden nach dem System von Lavoro Grigio, graue Arbeit, bezahlt. Um Abgaben zu sparen, stellen die Bauern sie nur für ein paar Tage pro Monat ein. Den Rest der Zeit arbeiten sie schwarz. Schnell springt mein Begleiter auf ein Zelt zu, das etwas abseits steht. Sein Bewohner ist krank, weiß Ebraima. Die Familie möchte ihn nach Afrika zurückholen. Aber wie soll das gehen? Ohne Papiere. Am Ende der Baracken stehen etwa 40 aufgereihte Metallcontainer. Die Region Apulien hat sie den Erntehelfern als Alternative für die Baracken hingestellt. Die schmutzig-grauen Wohncontainer sehen kaum besser aus. Auch an der Ghetto-Situation der Menschen hat sich dadurch nichts geändert. Atemlos und schockiert über die Zustände im Ghetto weichen wir auf einen Feldweg aus. Dort taucht der erste Lichtblick des Tages auf. Eine mobile Krankenstation im Auftrag der Caritas. Akai ist im Senegal geboren und gehört zum dreiköpfigen Caritas-Team, das den Unsichtbaren zu helfen versucht.
Leider leben hier 1300 Menschen ohne jegliche Unterstützung. Sie brauchen ärztliche Hilfe, weil viele krank sind. Manche haben keine Arbeit oder arbeiten ohne Vertrag und werden einfach nur auf den Feldern ausgebeutet. Sie bräuchten eine Ausbildung, einen Ort, wo man sich um sie kümmert und ihnen hilft. Sie brauchen einen Platz in der Gesellschaft. Zuallererst müssten sie natürlich die Sprache lernen und Italienisch sprechen, um ihre Situation zu verändern.
Die Ambulanz der Caritas, die von der italienischen Bischofskonferenz finanziert wird, dient auch als Ansprechstelle, um mit den jungen Männern und wenigen Frauen ersten Kontakt aufzunehmen. Etwa 30 Ärztinnen und Ärzte der Region behandeln die Erntehelfer kostenlos. Als Akai vor 5 Jahren nach Italien kam, war die Lage keineswegs hoffnungslos.
Ich bin schon 2016 angekommen und war zuerst in der Einrichtung für Flüchtlinge in Borgo Mezzanone. Damals gab es diese Einrichtungen noch und sie funktionierten. Wir waren 1300 Menschen dort. Aber nach den Sicherheitsdekreten von Ex-Innenminister Salvini wurden die Zentren geschlossen. Und jetzt herrscht einfach Chaos. Der größte Teil lebt ohne Papiere. Sie leben im Ghetto, das genau auf der Rückseite des Aufnahmezentrums entstand. Sie arrangieren sich irgendwie, um zu arbeiten und zu leben, auch ohne Vertrag.
Akai ist froh und auch stolz, seinen Landsleuten durch seine Anstellung bei der Caritas helfen zu können. Er kennt alle Behausungen hier, große und kleine, in denen die Männer leben. Ganze Familien mit Kindern leben in verlassenen Bauernhäusern, ohne Wasser und Strom, ohne Heizquelle im Winter. Don Andrea Pupilla leitet die Caritas im benachbarten Ort San Severo. In seiner Gemeinde liegt das Ghetto Rignano. Der charismatische junge Priester, der wie ein Manager wirkt, hat 90 Ehrenamtliche um sich versammelt, die sich um die Ghettobewohner kümmern.
Viele Menschen sind einfach hier gestrandet. Sie sind gezwungen, hier zu leben, in einem System der Unterdrückung, nicht nur von Seiten der Arbeitgeber. Es ist ein Ghetto in einem mafiösen System, wo manche Macht über viele ausüben und wo man für alles zahlt. Sie zahlen sogar für den Schlafplatz in den Baracken. Folglich muss man sich dem System unterwerfen, um hier bleiben zu können, weil es hier Arbeit gibt. Wenn, wie in der Vergangenheit, ein Ghetto zwangsgeräumt wurde, wollten die Menschen gar nicht weg und nicht in die Container, weil sie hier für die Arbeit rekrutiert werden. Und das ist das Allerwichtigste für sie.
Über die Caritas gibt es in Absprache mit der Präfektur die Möglichkeit, dass Erntehelfer eine reguläre Adresse erhalten, damit sie legale Papiere beantragen können. Ein erster Schritt. Schließlich entgehen dem Staat auch enorme Sozialabgaben. Das Problem ist nicht nur im Süden, sondern genauso im Norden verbreitet, wenn auch in geringerem Maß, weiß Don Andrea Pupilla.
Diese Menschen leben mitten unter uns und halten mit ihrer Arbeit die Landwirtschaft in Gang, den wichtigsten Wirtschaftszweig in unserer Region, die ja von Landwirtschaft lebt. Aber sie werden keineswegs wie Bürger behandelt und haben keinerlei Möglichkeit, sich zu integrieren.
Die Ausbeutung von Erntehelfern ist längst nicht auf Italien beschränkt. Sie gilt im ganzen Mittelmeerraum, in Spanien, Griechenland und in Marokko. In der spanischen Presse ist immer wieder von sexuellen Übergriffen auf Frauen, die auf den Erdbeerfeldern arbeiten, die Rede. In Griechenland sind 90% der Erntehelfer Migrantinnen und Migranten, zum größten Teil ohne Arbeitsvertrag. Auch hier herrscht das System der Vermittler, an die die Betriebe ihren täglichen Bedarf melden. Das größte Problem, berichtet die Organisation Terra, ist der völlige Mangel an Kontrollen. Der Vertrag, der die vorsieht, wartet schon lange auf seine Unterzeichnung. In Italien hat eine Diskussion über das Problem zumindest begonnen. 5 Cent pro Arbeitsstunde verdienen laut einer Studie der Gewerkschaft GGL die Caporali an den Erntehelfern. Jedem Vermittler unterstehen in der Regel 25 bis 30 Personen. Rechnet man das Entgelt für den Transport zur Arbeit und ein karges Mittagessen dazu, kommt ein Capo leicht auf einen Verdienst von mehreren tausend Euro im Monat. Meist gibt es einen schwarzen Vermittler, oft ein ehemaliger Erntehelfer, der die Arbeiter kennt. Über ihm wacht der weiße Caporale, der nicht selten mit der lokalen Mafia in Verbindung steht. Gewerkschafter Daniele Jacovelli.
Früher zum Beispiel erfolgte die Anstellung in der Landwirtschaft ausschließlich über die Arbeitsvermittlungen. Im Lauf der Jahre hat man immer weniger darauf zurückgegriffen, weil der Staat die Gelder für sie reduziert hat. Es gab keine Weiterbildung für das Personal, es fehlt an technischer Ausrüstung. Das hat dazu geführt, dass sich die Betriebe gar nicht mehr an die Arbeitsvermittlung wandten, sondern, und das ist ein Teufelskreis, immer häufiger an den Capo, den Vorarbeiter.
Bezahlt wird Akkordlohn, obwohl das in Italien verboten ist. Der Tagesverdienst beträgt kaum mehr als 35 Euro. Davon gehen die Kosten für die Dienste des Vermittlers ab. Die meisten halten diese unmenschlichen Bedingungen nur aus, um ihre Familien in Afrika unterstützen zu können. Die Milliardensubventionen für die Landwirtschaft, die die Europäische Union an Italien zahlt, werden nach Hektar berechnet. Die kleinen Anbauer gehen meist leer aus und stehen enorm unter Druck. Diese Erfahrung hat auch Francesco Piubicchi, Mitarbeiter von Mediterranean Hope, gemacht. Die Organisation, die von der evangelischen Kirche in Italien getragen wird, engagiert sich für Erntehelfer im kalabrischen Rosarno, einem Gebiet, in dem die mafiösen Organisationen schon immer besonders großen Einfluss hatten. Hier befinden sich 30.000 Hektar Olivenhaine und 10.000 Hektar Orangenplantagen, die vor allem den deutschen Markt beliefern.
Auf einen wichtigen Punkt möchte ich vor allem die Konsumenten in Deutschland aufmerksam machen. Denn das Kriterium des biologischen Anbaus wird quasi auch benutzt, um das Thema der Arbeitnehmerrechte zu verschleiern. Ein Großteil der biologischen Produktion, die wir hier sehen, beutet leider Erntehelfer aus. Also nicht immer kommen die biologischen Produkte ohne Ausbeutung von Arbeitskräften aus.
Das neu gegründete Label No Cap für No Capolarato, ohne Schwarzarbeit und ohne kriminelle Vermittler, gibt zusätzlich zu den anerkannten Bio-Siegeln die Garantie, dass das Unternehmen ohne Ausbeutung produziert hat. Begründet wurde es von dem Aktivisten Yvon Sanier, geboren in Kamerun, der während seines Studiums selbst Erntehelfer war und bereits vor 10 Jahren den ersten Streik organisiert hatte. Durch seine Rolle als schwarzer Jesus in einer aktuellen Verfilmung des Evangeliums wurde Yvon Sanier bekannt. So wurde auch Miriam Hensel, Gemeindereferentin in der katholischen Gemeinde St. Maria in Freiberg bei Stuttgart, auf das Label No Cap aufmerksam. Seitdem vertreibt die Gemeinde in ihrem solidarischen Kirchenladen Tomatenprodukte mit dem Siegel No Cup.
Wir gehen natürlich in den Supermarkt, kaufen ein, aber im Endeffekt haben wir vielleicht keine Zeit zu, wollen es vielleicht auch nicht. Wir wissen, nicht nur in der Tomatenproduktion, sondern eigentlich in allen Lebensmittelbereichen gibt es problematische Arbeitsbedingungen. Aber trotzdem, jeder kann selber ein Umfeld schaffen. So haben wir es hier in Freiberg auch gemacht und verkaufen jetzt die Produkte. Und es ist einfach schön zu sehen, dass für jede Tomatenpackung, die von uns rausgeht, halt eine im Supermarkt nicht gekauft wird. Das kann man sagen, bringt eh nichts, sagen ganz, ganz viele. Aber ich glaube, jeder kleine Schritt bewirkt etwas.
2023 wird das neue Lieferkettengesetz in Kraft treten, das die Unternehmen stärker in die Verantwortung nimmt. Ministerin Katharina Binz vom Ministerium für Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz erhofft sich davon auch eine Signalwirkung für andere europäische Länder.
Das Lieferkettengesetz ist ein Meilenstein, denn es schafft eben erstmalig verbindliche Rahmenbedingungen für Produktion und Handel und nimmt die Unternehmen auch in die Verantwortung, sich nicht nur um ihren Gewinn zu kümmern, sondern global zu denken und zu handeln. Das Gesetz gilt ab 2023 erstmal nur für große Firmen mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ein Jahr später dann schon, also ab 2024, wird diese Grenze auf 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesenkt, sodass dann schon viel mehr Unternehmen eingebunden werden. Aber das zeigt auch diese Grenzen, da ist noch Luft nach oben.
Ministerin Katharina Binz sieht bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine lange, aber stetige Bewusstseinsänderung. Aber dafür braucht es mehr Information und Bildungsmaßnahmen.
Es gibt mittlerweile viele Studien, die uns zeigen, dass es vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern schon sehr daran gelegen ist, bewusst und nachhaltig zu konsumieren und dass sie auch ein großes Interesse an verbindlichen Standards haben, zum Beispiel zur Einhaltung von Menschenrechten oder auch Umweltschutz. Das sehen wir daran, dass sich im Lebensmittelhandel der Umsatz bei den Bio-Lebensmitteln in den letzten Jahren mehr als verdoppelt hat. Aber natürlich darf man auch die Unternehmen nicht aus der Verantwortung lassen. Auch die müssen ihren Teil dazu beitragen, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch transparente Informationen haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass jetzt ein Lieferkettengesetz verabschiedet wurde.
Unsere Lebensmittel in Deutschland sind ja sowieso sehr billig und gleichzeitig wollen wir immer eine hohe Qualität. Aber ich finde, hohe Qualität hat doch noch ganz andere Dimensionen. Und zwar, dass die Produkte eben biologisch sind, das heißt, und auch fair gehandelt sind. Das heißt, dass ich einen fairen Preis dafür zahle, dass ein anderer einen fairen Lohn dafür bekommt. Und eine Tomatendose für 79 Cent, also was soll denn da noch beim Arbeiter ankommen?
Ende Juni war wieder ein junger Erntehelfer aus Mali in der mörderischen Hitze auf den Feldern von Brindisi gestorben. Zum ersten Mal hat daraufhin Michele Emiliano, Regionalpräsident Apuliens, ein Ernteverbot zwischen 12 und 16 Uhr erlassen. Fälle wie diesen hätte man früher einfach vertuscht. Aber seitdem Obst und Gemüse als Folge der Corona-Pandemie in Italien teurer wurden, werden die Umstände, wie geerntet wird, zum ersten Mal öffentlich diskutiert. Der Ivora Abubakar Sumahoro hat die Lega Braccianti, die Liga der Erntehelfer, und die Bewegung der Invisibili, der Unsichtbaren, begründet. Es ist auch sein Verdienst, dass das Thema endlich in die Medien und an die Öffentlichkeit gelangt ist.
E quindi vengono chiamati migranti.
Die Erntehelfer werden als Migranten bezeichnet. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass sie ihrer Rechte und ihrer Würde beraubt werden. Denn es gibt natürlich keinerlei Schutz für sie, keine Gesundheitsvorsorge und keine Rente. Sie sind unsichtbar, stehen im Abseits, eben weil sie Flüchtlinge sind. Wir aber sagen, wir sind alle Menschen, wir sind Arbeitskräfte mit der gleichen Arbeit und dem gleichen Lohn. So hat unser Kampf begonnen. Der Name Liga soll bewusst an die erste gewerkschaftliche Organisation in Italien erinnern.
La Lega Braccianti, anche il nome richiama le prime leghe in Italia.
Vor 20 Jahren hat Abubakar Sumahoro selbst als Erntehelfer angefangen und später Soziologie studiert. Inzwischen hat er einen italienischen Pass. Mit seinem Anliegen, die Rechtlosigkeit der Unsichtbaren zu beenden, ist er derzeit in ganz Italien, von Rom bis Mailand und Genua unterwegs. Mitte Mai fand die erste Demonstration vor dem italienischen Parlament in Rom statt. Kurz darauf wurde in Borgo Mezzanone die Jahresversammlung der Lega Braccianti abgehalten. Für ihren charismatischen Anführer ist der Kampf der Unsichtbaren um ihre Rechte nicht mehr zu stoppen.
Hello everybody. I'm sorry I cannot say my name because I have to be very careful because if I say my name maybe I'll get into trouble.
Was in allen Ländern um das Mittelmeer täglich geschieht, erlebt Daniela Marcone, Vizepräsidentin des Antimafia-Vereins Libera, auch in ihrer Heimatstadt Foggia. Aber sie und viele andere haben beschlossen, nicht mehr wegzusehen.
Diese Überlegungen müssten schon Teil des Schulunterrichts sein und überall diskutiert werden. Wir müssen neue Regeln für die Landwirtschaft aufstellen, die nicht nur umweltverträglich sind, sondern auch dem, der die Arbeit verrichtet, nicht schadet. An den Produkten, die auf unserem Tisch landen, darf kein Blut mehr haften. Aber leider ist es immer noch so.
Purtroppo lo è.